Guten Morgen am Sonntag. Was sind das bitte für Viertelfinalspiele gewesen? Beide Heimmannschaften sind raus. Gestern die Türkei und am Freitag schon die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-EM 24 rausgeflogen. So viel Aufregung, Herr Bischoff, das ist zu viel für mich. Ja. Ich brauche ein bisschen Erholung. Aber guten Morgen erst einmal.
Ja, guten Morgen. Das verstehe ich gut. Und nach zwei Nächten klingen Schmerz und Enttäuschung ja sicher dann doch auch wieder ein bisschen ab. Ja, beziehungsweise langsam. Für die Türkei war es ja nun erst gestern. Also, auch wenn es bitter ist, steckt ja sicher immer eine Menge Gutes und Zukunft drin in solchen Niederlagen. Ja, das verstehe ich. Und ich will jetzt auch gar kein Salz in die Wunde streuen. Die müssen erstmal heilen, die Wunden, und die Tränen trocknen. Und dafür ist Gottesdienst ja durchaus das Richtige.
Sehr gut.
Also wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich finde es ja klasse, dass auch Ihre Kirche, Herr Bischof, bei der EM so mitgeht. Also es gibt Public Viewing in einigen Kirchen. In der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche werden die Spiele mit Orgelmusikbegleitung gezeigt, so wie in der Stummfilmzeit. Also Fußball und Kirche gehen für Sie schon zusammen, oder?
Naja, es ist doch gut, dass die so begeistert sind, das anbieten, dass man das zusammen gucken kann. Ja. Die große Fanmeile ist ja nicht jeder Manns oder jeder Fraus Sache. Mancher mag dann doch lieber die vertraute Runde in der Gemeinde und sicher für viele viel schöner, als nur für sich zu gucken. Vielleicht kommen auch ein paar, die sonst nicht in die Kirche kommen. Jedenfalls, Gemeinde heißt Leben miteinander teilen. Ich war gestern auf dem Landesjugendcamp.
Ah.
Da wurde am Freitag natürlich auch zusammengeschaut. 500 Jugendliche. Und ich sag mal, feiert sich schöner zusammen und tröstet sich besser in so großer Runde.
Ich fand das ganz klasse. Julian Nagelsmann, der Nationaltrainer, der hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, ein Satz, der gar nicht jetzt mit dem Spiel zusammenhing, sondern er sagte, früher war es so, dass wir uns in Vereinen aufgehalten haben, in der Gemeinschaft und da gemeinsam gefeiert haben. Und heute ist es wichtiger, dass ich alleine vor einem Bergsee stehe und ein Foto für Social Media mache.
Okay, aber also ich kann nur noch mal sagen, das Landesjugendcamp, die sind in Hirschluch jetzt gerade, das liegt so Oderland Spree. Das ist eine richtig gute Gemeinschaft, das gibt's schon lange. Und die sind dann für 3 Tage miteinander, ganz viele Jugendliche, die draußen in der Natur. Aber ich glaube, das, was Nagelsmann mit dem Wir meint, dieses Wir findet eben ganz viel in der Kirche auch statt.
Da feiern wir gerade so ein schönes europäisches Sportfest zusammen, gemeinsam, wir. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es um den Zusammenhalt in Europa gerade nicht zum Besten steht. Also besonders, wenn ich auf die Wahlen in Frankreich schaue, das wird heute Abend dann noch sehr spannend. Und auch wenn ich so sage, hey, tolles Fest, gemeinsam, wir, zusammen, so sind doch auch beim Fußball die so unterschiedlichen Temperamente und Kulturen in Europa durch die Fans und auch durch die Spieler nochmal deutlich geworden. Wie viel Zusammengehörigkeitsgefühl nehmen Sie gerade wahr?
Also ich will erstmal festhalten, es gibt auch wirklich richtig Gutes. Da gucken wir dann schnell drüber weg. In England sieht man, wie gut Demokratie funktionieren kann. Machtwechsel mal eben und ganz geordnet und im Übrigen schnell und entschlossen. Das ist Demokratie, finde ich. Macht auf Zeit verliehen und Wechsel der Macht als ganz geordnetes Verfahren. Und dann finde ich, die Stimmung bei dem europäischen Fest hier ist doch wirklich richtig gut. Es kommt mir ein bisschen vor wie Karneval der Kulturen. Da ist diese Stadt ja ganz erprobt drin. Übrigens auch das Fest, bei dem ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturen und Temperamente zusammenkommen. Darauf sind wir angewiesen und ich bin froh, dass das wieder möglich ist, was lange in der Pandemie ja nicht ging. Wir brauchen dieses Miteinander der verschiedenen und der unterschiedlichen Kulturen. Und dann will ich Ihnen noch ein drittes Beispiel geben. In der letzten Woche in Potsdam ist eine neue Synagoge eingeweiht worden. Ja. Endlich wieder ein jüdisches Gotteshaus in Potsdam. Das fehlte seit Jahrzehnten. Es ist ein Zeichen der Vielfalt und der Lebendigkeit und des guten Miteinanders mit jüdischen Geschwistern. Und es ist natürlich ein ganz wichtiges Zeichen gegen Antisemitismus heute. Wir schützen und wir sind froh über jüdisches Leben, gerade in diesem Land.
Ja, ich finde es gut, den Fokus und den Blick auch mal und immer mal wieder auf die positiven Beispiele zu lenken. Vielen Dank dafür. Heute ist nicht nur der 6. Sonntag nach Trinitatis, sondern auch der 21. Sonntag vor dem 1. Advent. Ich bleib da weiterhin dran. Welche Überschrift trägt dieser Sonntag heute ansonsten noch?
Und das ist der Taufsonntag. Also es geht um das, was Gott in der Taufe verheißt. An diesem Sonntag werden Worte verlesen, die zu jeder Taufe gehören. Etwa Matthäus am letzten, wie man früher sagte. Also Matthäus Evangelium, letztes Kapitel, letzte Worte Jesu. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Verheißung für jedes Leben, das getauft wird und für unser aller Leben zusammen. Als Worte für die Predigt hören wir heute eine andere Geschichte, eine, die ich sehr liebe, eine, ich sag mal, mit einer Spontantaufe. Aber das hören wir gleich.
Sehr spannend. Aber ich mag einmal nachfragen, weil das finde ich ganz interessant. Als Sie sagten, Matthäus am letzten und vorher von Taufe anfing, da dachte ich, wie passt das denn zusammen? Weil Matthäus am letzten wird doch immer dann gesagt, wenn es eigentlich nicht mehr weitergeht.
Ja, das ist das Tolle. Das ist eine Verheißung für alle Zeit, für die Ewigkeit. Und weil Taufe nun mal bedeutet, dass in der Taufe der Tod einmal vorweggenommen ist. Also so sagen wir werden in das Sterben Christi mit hineingetauft und damit in dem Moment der Taufe in seine Auferstehung hinein. Und so siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Jesus sagt, und darüber hinaus.
Wie ist es eigentlich, Herr Bischof? Sie schlagen ja von Berufswegen immer wieder die Bibel auf, lesen darin, predigen darüber, was da drin steht. Aber wie oft kommt es vor, dass Sie dann auch nochmal privat die Bibel aufschlagen, im Urlaub zum Beispiel?
Also es ist ja erstmal, finde ich, ist schon ein großes Privileg, dass ich sozusagen von Berufswegen etwas mache, was ich ja ohne Beruf auch mache. Also eben zum Beispiel in der Bibel lesen. Und mir geht es zum Beispiel im Urlaub so, dass ich gerne in den Psalmen blättere. Also die alten jüdischen Gebete, 150 Psalmen gibt es in der Bibel. Und da mal sozusagen ganz neu reingucken. Wenn wir etwa den 23. Psalm nehmen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ja ein ganz alter Psalm zum Weidewechsel. Also wenn die Hirten so alle halbe Jahr mit ihrer Herde, mit den Schafen nach einem neuen Weideplatz gucken mussten, weil sozusagen einer alleine nicht ausreichte. Und das ist sozusagen der Psalm zum Weidewechsel, wenn man durchs Tal muss, als ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und ein bisschen was hat Urlaub ja auch immer davon, dass es so ein Stück Weidewechsel ist. Also dass
das stimmt.
Wir einfach mal für eine Weile woanders hin müssen, um da auch so für uns Neues, Nährendes zu finden und dann wieder in den alten Alltag zurück. Also ich finde die Psalmen, ein bisschen wie Gedichte auch, Lieder,
da kann Gebete man auch einfach eben, nur mal so reinlesen, ohne dass man ganz
kurz,
viel lesen muss.
Genau, ne? Und da finden sich Worte, die finde ich gerade in der Zeit, wo man manchmal ja auch so ins Nachdenken kommt, was mache ich eigentlich, was will ich eigentlich, warum führe ich eigentlich so dieses komische Leben, das mir dann so auffällt, wenn ich im Urlaub bin, wo steckt der Sinn da drin? Dann sind die Psalmen gute Nahrung, würde ich sagen.
Spannend. Wir kommen zur Bibelstelle für den heutigen Sonntag.
Es ist eine Erzählung aus der Apostelgeschichte, also Neues Testament, die Geschichte der ersten Christinnen und Christen. Erzählungen über Paulus, Petrus, Stephanus, so heißen ja die ersten Apostel, aber auch Phöbe und Lydia, so hießen die ersten Apostelinnen. Heute hören wir eine Geschichte von Philippus, auch ein Apostel, also ein Gesandter, heißt das ja wörtlich, ein Prediger, ein Missionar im Namen Gottes. Er trifft auf einen Kämmerer, da würde ich jetzt sagen, also Finanzminister, der von Äthiopien nach Jerusalem gereist war und nun auf dem Rückweg ist. Und da kommt folgende Geschichte, Apostelgeschichte, 8. Kapitel. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich.
Da ist ja viel los gewesen in dieser Bibelstelle. Und es gab eine Bibelstelle in der Bibelstelle, habe ich da so rausgehört. Und da möchte ich im Grunde ansetzen, weil da bin ich so ein bisschen rausgekommen bei der Erzählung. Vielleicht können Sie sogar mal, weil ich gar nicht die ganze Geschichte nochmal nacherzählen möchte, jetzt so wie ich sie verstanden habe. Aber was war nochmal diese Bibelstelle mit dem Schaf, von dem da, über das der Kämmerer da liest?
Ja, das ist Jesaja 53. Kapitel. Was er da liest, und das ist die Stelle, wo vom Gottesknecht bei Jesaja die Rede ist. Also von dem, der tatsächlich, so wie es dann hier auch ganz kurz erzählt wird, das Leid auf sich nimmt und wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird. Und darin haben die frühen Christinnen und Christen immer sozusagen Jesus wiedergefunden.
Okay.
In dem, der das Leid erträgt und so von dieser Welt wegnimmt. Das ist sozusagen die Geschichte, die da bei Jesaja schon steht. Und die Frage, die der Kämmerer aus Äthiopien stellt, ist genau die Frage, die Jüdinnen und Juden und Christinnen und Christen immer wieder beschäftigt hat, nämlich die Frage, von wem redet der Prophet da? Wen meint Jesaja, wenn er vom Gottesknecht redet? Da gibt es so die Auslegung, dass man immer wieder, auch bis heute sagt, er meint das Volk Israel selbst, das jüdische Volk, das eben auch in furchtbarer Weise oft Dinge erleiden musste und damit aber auch immer wieder Gottes erwähltes Volk war, ist und bleibt. Und dann gibt es eben die frühen Christinnen und Christen, die sagen, das ist aber auch Jesus. Für mich zeigt das vor allem diese große Nähe zwischen Jesus und dem jüdischen Volk. Aber in der Tat kann ich das, was am Kreuz geschieht, das, wo wir sagen, durch das Besiegen des Todes ist Gott uns im Sterben ganz nah, ist er durch diesen Jesus uns ganz nah, besiegt den Tod und schafft damit auf eine neue Weise einen Weg des Lebens. Das ist das, was wir auch bei Jesaja auf eigene Weise lesen können. Und das liest dieser Kämmerer und fragt, wer kann mir das erklären? Denn es ist ja etwas, das würde ich nun auch wieder sagen, es ist etwas, was für uns bis heute ganz schwer ist, in dem, wie wir das überhaupt verstehen sollen. Diesen Gedanken vom hingegeben werden, hier steht, wie das Schaf zur Schlachtbank geführt, hingegeben werden, und darin soll etwas Gutes liegen.
Und Philippus erklärt es dann ja dem Kämmerer. Und wie kommt jetzt die Verbindung zum Taufen? Weil, also, Sie haben gesagt, wir haben heute Taufsonntag, von daher merke ich so, ja, passt gut rein. Ja. Aber der Kämmerer sagt für mich so ein bisschen unvermittelt dann, ja Mensch, also lasse ich mich doch jetzt taufen. Also von der Möglichkeit, sich taufen zu lassen, hat er offenbar schon mal gehört.
So ist es. Also wir können ja mal annehmen, das war eine Pilgerfahrt, die der Kämmerer gemacht hat, nach Jerusalem und jetzt wieder zurück nach Äthiopien. Es gibt eine ganz starke Verbindung im Übrigen jüdischer Gemeinde zwischen Äthiopien und Jerusalem damals, und das hat sich auch gehalten. Und in der Tat, der fährt wieder zurück und will diese Stelle verstehen und sagt dann, Mensch, erklär mir das, dann erklärt er ihm das, und dann ist das, ich würde in meiner Sprache heute sagen, fast eine Pop-up-Taufe. Also das ploppt da plötzlich auf am Wegesrand, so, da jetzt ist hier Wasser, was hindert es mich denn, dass ich zu diesem Glauben mit dazukommen will, zu dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast und worin diese Verheißung steckt, dass in dieser Geschichte von der Hingabe das Heil Gottes mit drin steckt.
Und dann macht er das mit Philippus gemeinsam, und dann kommt ja noch so was ganz Magisches sozusagen rein, was ganz Göttliches, dass Philippus danach vor seinen Augen verschwindet. Ja. So ein bisschen Himmelfahrt.
Ein bisschen Himmelfahrt, in der Tat, so fängt die Geschichte ja auch an, dass der Engel des Herrn zu Philippus sagt, jetzt geh mal dahin, nach Süden, auf diese Straße, da wirst du gleich gebraucht werden. Mhm. Also das Aha. ist das, zum einen ist das so tatsächlich die Apostel, also er wird gesandt, ja, er wird tatsächlich dahin gesandt. Das andere, was ich an dieser Geschichte, die ja irgendwie was, für mich jedenfalls was Leichtes und Schönes auch hat, da fährt einer auf der Straße, liest etwas und dann passiert was. Also dieses Leichte hat für mich auch was von einer Urlaubsgeschichte. Da bin ich für eine Weile unterwegs und jetzt eine Urlaubsgeschichte im tiefen, im ernsten Sinne, da bin ich für eine Weile unterwegs, da kommt jemand plötzlich sozusagen eine unerwartete, unverhoffte Begegnung. Ich lese in der Bibel, es geschieht etwas, mir erklärt jemand etwas und dann verändert sich das Leben. Der das gemacht hat, ist dann wieder weg. Den brauchte es für diesen Moment der Wende. Im Grunde brauchte es vor allem Gottes Geist, der eben durch andere Menschen, durch diesen Philippus spricht. Und dann, und das ist dieser herrliche letzte Satz der Geschichte, und dann zieht der Kämmerer seine Straße weiter fröhlich.
Ich finde ja diese Aufnahmen aus dem Weltall immer so klasse, wenn man so die ganze Erde, dieses runde Ding aus dem Weltraum sieht und dann gibt es so eine Kamerafahrt, immer dichter drauf zu und dann stehen wir plötzlich in der Zimmerstraße 90 in Berlin-Mitte im Radio Paradiso-Studio oder keine Ahnung, in der Zillestraße in Charlottenburg. Ich finde, das macht immer so wunderbar deutlich, wie klein wir auf der einen Seite sind und wie wichtig doch auch gleichzeitig für das große Ganze. Denn wenn man jetzt wieder rauszoomen würde, dann sind wir so klein, wie wir eben waren, dann doch wieder Teil des großen Ganzen. Mhm. Wir kommen zur Fürbitte. Und da denke ich heute sehr an das gesamte große Europa, Urlaubszeit. Und gleichzeitig auch an die alleinerziehende Mutter, die sich keinen Urlaub leisten kann, oder an den älteren Herrn, dessen Terminkalender nächste Woche schon wieder voll ist mit Arztterminen, bei dem Ferien keine Rolle mehr spielen und verreisen gerade auch nicht.
Das ist gut, dass Sie an die denken. Wir wollen beten. Gott, wir bitten dich für die, die nicht unbeschwert in den Sommer gehen, die einen Menschen verloren haben, der ihnen so bitter fehlt. Für die, die sich neu orientieren wollen, aber noch nicht wissen, wie. Für die auch bitten wir, denen das Leben zur Langeweile wird. Steh du an der Seite, dass manche Straße, mancher Weg fröhlicher wird als gedacht. Gott, wir bitten dich für alle, die sich um ihre Gesundheit sorgen, die Angst haben vor der Diagnose und für die, die wissen, es wird nicht mehr besser. Schenk du Momente von Glück, von Einssein mit dem Leben und wie es ist. Gott, wir danken dir für unser Leben. Wir nehmen so viel, so selbstverständlich hin oft und spüren es erst, wenn es nicht mehr ist. Mach uns achtsam für dieses Leben, für deine Schöpfung. Mach uns achtsam, dass andere da sind, die uns brauchen. Wir danken dir, Gott, für unsere Sinne, für unseren Verstand, für deinen Geist.
Amen. Wenn jetzt mehr und mehr die Urlaubszeit losgeht, stelle ich mir die Frage, und jetzt werde ich mal ganz philosophisch, kommen wir da im Urlaub, kommen wir da eigentlich häufiger an oder fahren wir häufiger weg? Wie Sie diese Frage für sich beantworten, überlasse ich Ihnen, überlassen wir Ihnen, aber für Ihren Weg und wenn auch nur für Ihren Weg durch die nächste Woche im Alltag, geben wir Ihnen gerne noch etwas mit.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ja, Herr Bischof, wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn jetzt für Sie? Ist die EM jetzt irgendwie durch? Ist die gelaufen? Haben Sie jetzt noch ein anderes Lieblingsteam? Also Spanien wird ja jetzt auf jeden Fall Europameister, sage ich mal.
Also erstens, ich schaue ganz gerne auch die letzten Spiele, na klar.
Also Na klar,
ich meine gut, vielleicht ist, wenn es immer bis zum Elfmeterschießen geht, ist schon auch arg lang, finde ich. Dann kann man auch mal in der ersten Halbzeit noch was anderes machen, aber im Grunde gucke ich sehr gerne. Ist doch jetzt auch eigentlich ganz entspannt, oder? Und ich gebe es ja zu, ich bin für die Niederländer. Also doch. Und ich meine, einfach fröhlich Fußball gucken und fröhlich seiner Wege ziehen, kann doch nicht verkehrt sein.
Doch, das mache ich auch. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin auch für die Niederländer. Ja. Aber Ich glaube es nicht wirklich. Und glauben Sie auch, dass sie es werden? Oder?
Naja, wenn nicht wieder Handball ist, ja.
Sehr gut. In diesem Sinne. Kommen Sie mit viel Glücksgefühlen hinein in den Sonntag und durch die neue Woche.
Das wünsche ich Ihnen auch. Eine frohe, gesegnete Woche. Ziehen Sie fröhlich Ihre Straße.